Nach Jahrzehnten des Wachstums steht die deutsche Industrie an einem Wendepunkt. Wettbewerbsfähigkeit und Innovation rücken in den Mittelpunkt. Dies ist die zentrale These von Carsten Jennecke, dem neuen CEO von Renolith. In dieser Episode spreche ich mit ihm über die Zukunft der Industrie, die Handlungsfelder, die den Wirtschaftsstandort Deutschland in den kommenden Jahren prägen werden, und darüber, wie seine Vision für Renolith dafür als Beispiel dienen kann.
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft der Industrie. Wir zeigen, wie die Industrie in Deutschland das Morgen gestaltet. Präsentiert von Renolith.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Industrie. Mein Name ist Susan Bausch und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ja, es hat sich seit unserer letzten Folge einiges getan. Mit Carsten Jennecke hat Renolith zum Jahresbeginn einen neuen CEO erhalten. Gemeinsam mit ihm möchte ich heute über die großen Herausforderungen und Chancen sprechen, die die Industrie in den kommenden Jahren erwarten. Seine wichtigste These habe ich ja bereits im Intro angesprochen. Die Industrie in Deutschland wird innovativer und wettbewerbsfähiger werden müssen. Carsten, herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo, danke.
Ja, Mensch, bevor wir in das Thema einsteigen, müssen wir mal kurz über das Thema neuer CEO sprechen. Du bist jetzt über 2 Monate schon im Amt als CEO. Wie fühlt sich das an?
Tja, was antworte ich jetzt, um einigermaßen glaubhaft zu bleiben oder rüberzukommen? Fühlt sich ehrlich gesagt nicht viel anders an als vorher. Ich bin auch im selben Büro geblieben, wie man hier sieht. Vielleicht drückt ein wenig die Last der Verantwortung hier und da schon mal etwas mehr Bauchschmerzen. Da man jetzt doch in der First Line of Fire steht, sowohl intern als auch jetzt in der Öffentlichkeit oder auch vor dem Aufsichtsrat, Familie. Aber soweit alles gut. Physisch fühle ich mich einwandfrei.
Ja, ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, ob sich was richtig verändert hat. Aber du hast gesagt, es ist eigentlich recht ähnlich. Nee? Das Gefühl ist ähnlich?
Mein Gefühl ist ähnlich. Ich habe nicht gesagt, dass sich vielleicht nichts verändert hat.
Okay. Was hat sich verändert?
Also ich glaube, sagen zu können, bei mir persönlich oder in meiner Selbstwahrnehmung nicht. Ich mag mich da täuschen, da das Thema Selbstwahrnehmung immer so eine Sache ist. Ich glaube auch nicht, dass ich weniger nahbar bin oder mich abschotte oder was auch immer. Aber ich glaube zu spüren, und auch hier kann man natürlich falsch liegen, dass die Außenwahrnehmung hier und da eine andere ist. Mhm. Was meine ich damit? Ich habe den Eindruck, dass das Externe, die mich nicht kennen, aber auch interne Kollegen, die mich noch nicht so richtig gekannt haben, mir mit einer gewissen Distanz begegnen. Also rein subjektiv. Mhm. Distanz nicht jetzt negativ, sondern im Sinne von, oh, das ist jetzt der CEO von einem Milliardenumsatzunternehmen, lieber mal vorsichtig sein. Das ist so ein Eindruck, den man bekommt. Kann ich schlecht beschreiben, aber es scheint, so mein Eindruck, eine andere Sicht auf mich zu geben, ob mir das nun gefällt oder nicht. Umso wichtiger ist das Feedback von Menschen, ob jetzt Freunde, Bekannte, Familie, Kolleginnen, Kollegen, die mich schon länger kennen und wo ich weiß, da bekomme ich eine ehrliche Rückmeldung. Denn was auch klar ist, je höher man fliegt, desto dünner wird die Luft. Das heißt, desto weniger Menschen gibt es, die da wirklich ein ehrliches Feedback geben. Und umso wichtiger, dass es diese Menschen immer noch gibt, wie gesagt, sowohl beruflich als auch aus dem bekannten Freundes- und Familienkreis, die mir hier und da schon mal sagen, ey Carsten, das war jetzt nicht so doll. Da würde ich vielleicht beim nächsten Mal aufpassen. Und ich bin echt dankbar, wenn ich von Menschen so ein konstruktives Feedback bekomme.
Mhm. Was wäre in dem Zusammenhang dein Wunsch an die Kollegen?
Mich genauso zu sehen wie vorher auch. Ich bin ja jetzt als Person nicht anders geworden. Mag da eine andere Verantwortung haben. Aber ich bin immer noch der gleiche geblieben. Das habe ich auch gesagt zu meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen, als ich Vorstand wurde. Ich bin der gleiche Mensch geblieben. Und glaube, von mir sagen zu können, dass ich es tatsächlich geblieben bin. Aber nochmal, das ist jetzt eine reine Selbstwahrnehmung.
Und gibt's was dir so richtig Freude macht jetzt?
Also an sich auch wie vorher schon. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal im letzten Podcast gesagt. Am Ende macht es dir Spaß, zur Arbeit zu gehen, aufgrund der Menschen, die du dort triffst. Und das ist ja nun in meinem Umfeld relativ gleich geblieben. Von daher hat sich an der Freude, morgens jetzt zur Arbeit zu kommen, nichts geändert. Und es gibt jetzt nichts Spezielles, was mir jetzt mehr Spaß machen würde als vorher.
Nee. Okay.
Aber auch nicht weniger.
Das ist gut zu wissen, ja. Carsten, du hast kürzlich einen Blogartikel veröffentlicht. Den habe ich mit viel Interesse gelesen, in dem du die aktuelle Lage der Industrie analysierst und darüber nachdenkst. Eine deiner zentralen Thesen ist, dass wir jetzt nach einer Phase des Wachstums in eine Phase der Konsolidierung eintreten. Und in dieser Phase muss sich die Industrie sowohl modernisieren und innovativer werden, als auch effizienter und agiler gleichzeitig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Kannst du erklären, warum diese Phase jetzt beginnt?
Ja, jetzt oder vielleicht auch schon vor ein paar Jahren.
Ja, also jetzt in Anführungszeichen. Ja. Oder warum diese Phase aktuell, warum diese Phase gerade aktuell ist?
Ich denke, die letzten Jahrzehnte standen speziell auch in Deutschland im Zeichen von Wachstum, Expansion, wirtschaftliche Stärke. Klar, befeuert durch billiges Gas aus Russland, wie wir heute wissen. Einige wussten es natürlich schon früher, aber jetzt ist uns das richtig bewusst geworden. Militärische Absicherung durch die NATO, durch die US-Amerikaner. Und wir sehen, glaube ich, speziell seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, dass gewisse über Jahrzehnte für uns liebgewonnene und gewachsene Gewissheiten weggebrochen sind. Und auch vorhin Litt bin ich überzeugt davon, dass dieses immer höher, schneller, weiter nicht der richtige Weg für uns ist. Ich denke, wir müssen wachsen, ja, aber qualitativ wachsen, da stärker werden, wo wir ohnehin schon stark sind. Denn ich glaube nicht, dass unser Weg sein wird, billig zu sein oder billig in Massen zu verkaufen. Was wir verkaufen, hat seinen Preis. Wir müssen da einfach in dem, was wir machen, weiterhin der Beste und qualitativ der Beste sein. Mhm. Und deshalb sage ich, dass das Thema Wachstum per se, glaube ich, in den nächsten Jahren schwieriges sein wird. Nicht nur für uns, überhaupt auch in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Thema ist für mich ganz klar Konsolidierung.
Mhm. Und würdest du sagen, das sind eher politische Rahmenbedingungen, um die es hier geht, oder sind es Herausforderungen, die Unternehmen selbst angehen müssen?
Ich denke sowohl als auch. Also zum einen, wissen wir auch alles, Thema Wirtschaftsstandort Deutschland, wird auch von einer akuten Bedrohung hier und da mal gesprochen, hohe Energiekosten, globale Krisen, Kriege, politisch neue und komplexe Konstellationen, das sind sicherlich äußere Bedingungen, die uns treffen, aber es gibt auch viele hausgemachte, ja, typisch deutsche Hemmnisse auch, ja, überbordende Bürokratie, hohe Netzentgelte bei Energiekosten, Thema Fachkräftemängel, was hier immer stärker zum Tragen kommt. Das sind jetzt so diese drei typischen Dinge, die von allen Unternehmen immer irgendwie genannt werden und die auch zu Recht genannt werden. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist eine Mischung aus geopolitischen Rahmenbedingungen und auch aus Dingen, die den speziellen Wirtschaftsstandort Deutschland betreffen.
Mhm. Dann lass uns doch jetzt hier in unserer Podcast-Episode mal darauf konzentrieren, was Unternehmen selbst tun können. Was würdest du sagen? Was ist das denn? Wo können Unternehmen ansetzen?
Du hattest vorhin schon mal meinen Blog genannt, den ich vor einiger Zeit mal geschrieben habe. Und ich hatte ja damals 6 Handlungsfelder genannt. Das war Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, technologische Innovation, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, agile Unternehmensstrukturen und Diversität und Gleichberechtigung. Und ich glaube, das sind 6 Handlungsfelder, die wiederum auch nicht nur uns betreffen, sondern, glaube ich, für alle Unternehmen, gerade auch hier im deutschen, europäischen Wettbewerbsumfeld maßgebend sind.
Ja, wenn wir jetzt mal versuchen, uns da einen Überblick zu verschaffen, vielleicht mal ganz kurz in diese einzelnen Felder reinschauen, die du genannt hast. Also ganz zuerst habe ich Effizienz bzw. Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit gehört. Warum ist das ganz oben oder ganz zuerst? Das ist ein Grund?
Ja, wir sehen es jetzt, glaube ich, mehr und mehr, gerade die letzten Monate, Jahre. Wettbewerb in Asien, USA, Nordamerika schläft nicht. Und es geht nicht nur um das Thema Energiekosten oder auch andere politische Rahmenbedingungen. Wir müssen effizienter werden, Prozesse optimieren, wie ich gerade gesagt habe, unsere Stärken weiter ausbauen. Und ich wiederhole mich da, aber wir werden niemals als Renolit die billigsten sein. Das wollen wir auch nicht sein. Aber wenn wir der Beste sein wollen, mit der besten Qualität und dann auch noch zu vernünftigen Preisen, dann müssen wir halt Prozesse optimieren. Wir müssen uns fragen, wie können wir uns weiter besser positionieren? Ist auch alles das, was wir tun und machen, immer zwingend notwendig? Das mag verschiedenste Bereiche betreffen. Das ist jetzt vielleicht ein wenig generisch, aber ich glaube, viele Dinge, die in den letzten Jahren so gewachsen, wie sie gewachsen sind, sind zu hinterfragen. Ohne jetzt das Modewort Change hier benutzen zu wollen. Aber in der Tat müssen wir solche Prozesse hinterfragen und sehen, wie wir uns dann entsprechend besser aufstellen können in Zukunft.
Zum Stichwort Change verweise ich auf die Folge, die ich mit dem Kollegen Thomas Sampas aufgenommen habe. Also wenn dich das interessiert, hört da mal gerne rein.
Habe ich natürlich gehört.
Ja, natürlich, Carsten. Sehr gut. Ja, und die nächsten beiden Felder, die du genannt hast, sind wahrscheinlich auch irgendwie nah beieinander oder miteinander verquickt. Technologische Innovation, dass die vorangetrieben werden müssen, aber dann auch Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Wie siehst du da den Stand aktuell in Deutschland?
Das sind zwei Themenfelder. Ich glaube, da könnten wir einen eigenen Blog für machen, der dann über Stunden gehen könnte. Also erstmal denke ich, technologische Innovationen sind der Motor, der gerade uns als Industrie vorantreibt. Und Digitalisierung und KI sind dermaßen entscheidende und einschneidende Technologien, dass sie in jedem, gerade auch produzierenden Unternehmen, so wie unserem, herausragende Stellung haben sollten. Also zum einen öffnen diese Technologien enorme Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren, zu automatisieren und vor allen Dingen auch.
Spielt ja ins Thema Effizienz wieder zurück, richtig?
In der Tat, und vor allen Dingen auch datenbasiert, bessere Entscheidungen zu treffen. Weniger Bauchentscheidungen, mehr datenbasierte Entscheidungen. Und wir haben im Vorstand beschlossen, auch schon im letzten Jahr, dass wir bei Renolit das Thema Digitalisierung überall dort, wo möglich und sinnvoll ist, entsprechend supporten und vorantreiben wollen. Gibt auch eine eigene CU, Corporate Unit, mit dem Namen technologische oder digitale Transformation, wo wir halt genau diese Themen auch entsprechend bespielen und vorantreiben wollen.
Wenn wir zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz kommen, hast du vor kurzem einen Impuls, möchte ich mal sagen, veröffentlicht, in dem du sagst, auch wenn die politische und öffentliche Stimmung gerade nicht mehr ganz so enthusiastisch ist und Nachhaltigkeit und Klima bzw. Umweltschutz nicht mehr so überall im Fokus stehen. Du sagst, die sind dennoch von zentraler Bedeutung und bleiben von zentraler Bedeutung. Und ich meine, du nennst es hier jetzt auch als wichtigen Punkt bei deinen Handlungsfeldern. Kannst du uns da was zu erklären? Wie kommst du dazu?
Man könnte fast den Eindruck gewinnen nach der Bundestagswahl, dass in Deutschland Nachhaltigkeit und Klimaschutz abgewählt worden sind.
True that.
Das glaube ich nicht und das hoffe ich nicht. Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, denke ich. Bin der festen Überzeugung, dass diese Themen auch über die wirtschaftliche Zukunft der Industrie und auch von uns entscheiden. Beispiel Kernenergie. Würde nicht sagen, eins meiner Lieblingsthemen, aber finde ich ein wichtiges Beispiel. Man kann trefflich darüber streiten, ob man jetzt vielleicht die deutschen Atomkraftwerke noch hätte weiter laufen lassen sollen. Ob jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, keine Ahnung. Und ich kann auch verstehen, wenn dann gesagt wird, dass es natürlich wenig sinnvoll erscheint, diese scheinbar sicheren Atomkraftwerke abzuschalten, um dann Atomkraft aus Frankreich oder Tschechien zu importieren, aus deutlich älteren, weniger sicheren Atomkraftwerken. Kann man drüber streiten. Gibt sicherlich auch Argumente dafür. Aber es ist jetzt so entschieden, wie es ist. Und jetzt darüber nachzudenken oder zu streiten oder zu glauben, dass man jetzt vielleicht wieder in die Atomkraft investieren sollte, neue Atomkraftwerke zu bauen, die eine Bauzeit haben von 10, 12, 15 Jahren, die Milliarden kosten, wohingegen die alternativen Energien in diesem Zeitraum schon deutlich günstiger sein werden als heute oder auch als die Atomkraft dann, ist aus meiner Sicht völliger Nonsens. Stattdessen sollte man jetzt noch alle Kraft darauf verwenden, den Ausbau und den Umbau und den Ausbau in die alternativen Energien entsprechend zu forcieren und endlich, will ich sagen, zu vollenden, aber halt in so eine Richtung zu bringen, dass wir da möglichst schnell auch aus den alten Schmutz Energiezuträgern wie Kohle, Braunkohle womöglich, auszusteigen. Also diese Diskussion, Neubau von Atomkraftwerken in Deutschland, halte ich für eine Nonsensdiskussion.
Ist es vielleicht auch besonders wichtig für die Branche, in der wir jetzt sind, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz? Ich meine, wir sind ja jetzt in der Kunststoffbranche tätig.
Absolut. Absolut. Das wird auch immer ein Thema bleiben. Ich war jetzt gerade vorgestern wieder in Brüssel bei den Vital Vinyl Plus Meetings und da werden wir immer wieder, gerade in Brüssel logischerweise, damit konfrontiert von der Politik, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerade im Kunststoffsektor. Und in der Tat ist das auch deshalb für uns ein Thema bei der Renolit, was wir eher mitnichten außer Acht lassen können, sondern im Gegenteil, was wir auch weiter in der Industrie forcieren werden.
Mhm. Dann hast du eben gesagt, ein Handlungsfeld, was du auch siehst, ist agile Unternehmenskultur. Mhm. Ich meine, das beinhaltet jetzt das Schlagwort agil. Was meinst du damit? Das ist wahrscheinlich ein Wort, unter dem viele Leute was anderes verstehen. Was ist da dein Verständnis? Oder was steckt dahinter, was so wichtig ist für dich?
Agil zu sein heißt für mich, schnell reagieren zu können, sich schnell auf andere Rahmenbedingungen einstellen zu können. Wir haben jetzt gerade die letzten Wochen, Monate, Jahre gesehen, wie schnell, ich habe es vorhin gesagt, wie schnell sich über Jahrzehnte liebgewonnene Dinge oder Strukturen doch ändern und zerschlagen können. Und andere schöne Schlagwort ist halt Resilienz. Das heißt, agil zu sein heißt für mich, flexibel auf neue Rahmenbedingungen reagieren zu können, sich entsprechend resilient zu zeigen. Das heißt, ich kann halt mit neuen Gegebenheiten umgehen. Und das ist, glaube ich, gerade für Familienunternehmen aus dem deutschen Mittelstand mit teilweise über Jahrzehnten gewachsenen Strukturen sehr schwierig.
Ja.
Auch bei Renelit, glaube ich, haben wir da noch einen Weg vor uns. Ist aber aus meiner Überzeugung hier ein entscheidender Erfolgsfaktor. Und wie gesagt, nicht nur für uns. Und wie gesagt, haben wir auch noch einen Weg vor uns, aber ich glaube, dass wir uns im Team da langfristig erfolgreich aufstellen werden.
Was sind da Stellhebel, die du siehst?
Wie wir uns agiler, flexibler machen können.
Oder allgemein, also wir, ja klar, als Renolit, aber auch jetzt allgemein, wir reden ja über den Standort Deutschland.
Eine wichtige Sache ist sicherlich, hört sich jetzt vielleicht eine komische Brücke, aber Bildung.
Ja.
Bildung ist ein Thema, also dass ich halt lerne, mit solchen Dingen umzugehen. Und Bildung heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie studieren kann oder muss, aber ich kann mich ja auf solche Dinge einstellen. Und das tun wir einfach viel, viel zu wenig. Ich will jetzt nicht wieder das Wort Change anbringen, da gibt es einen anderen Podcast zu. Aber wir sehen es doch jeden Tag, wie es uns in Deutschland schwerfällt, sich auf Dinge einzustellen. Wenn ich alleine sehe, dass wir jetzt ganz aktuell einen Krieg haben über 3 Jahre und irgendwie scheint es so, dass wir das hinnehmen, uns darauf eingestellt haben und wir als Europa, nicht nur Deutschland, sind nicht in der Lage, ein Land mit genug Munition zu versorgen, um sich da dem Aggressor gegenüberzustellen. Sind wir nicht in der Lage. Was heißt das? Wir sind eben nicht agil und flexibel genug. Mhm. Und als Unternehmen das Gleiche. Ich meine, was bedeutet denn auch dieser Krieg für uns? Russland war für uns ein ganz, ganz wichtiger Markt, gerade für 2-3 Geschäftsbereiche von uns. Der Markt ist uns jetzt aufgrund der Sanktionen, aufgrund der berechtigten Sanktionen,
komplett
weggebrochen. So, zum Glück sind wir da agil, flexibel genug, um uns da entsprechend in anderen Märkten jetzt stärker zu engagieren. Das schafft der eine besser, schafft der andere weniger. Aber es gibt Unternehmen, bei denen die Existenz auf dem Spiel steht, wenn so ein Markt wie Russland wegbricht.
Ja, als letztes Handlungsfeld, lass uns da nochmal kurz draufschauen. Da nennst du Diversität und Gleichberechtigung. Wie passt das jetzt zusammen mit der Zukunft von Industrieunternehmen? Da bin ich gespannt.
Wie passt das jetzt zusammen? Ja, mir geht es bei dem Thema Diversität, Gleichberechtigung, nicht um irgendeinen abstrakten oder wohlfeilen Vogue-Begriff. Gar nicht, überhaupt nicht. Mir geht es ganz praktisch darum, dass wir als Beispiel junge Talente, Frauen, jedweder Kultur und Herkunft stärker fördern müssen. Und nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, nicht nur, aber auch bei Renolit. Weil, nochmal, muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, der deutsche Mittelstand wird immer noch größtenteils von alten, weißen Männern dominiert. Und ich glaube, dass gerade der deutsche Mittelstand viele neue Impulse bekommen könnte, wenn er hier, ja, wie ich gerade sagte, junge Talente, Frauen, andere Kulturen entsprechend fördern würde. Und ich glaube, auch bei Renolit haben wir da ein riesiges Potenzial, was wir noch nicht ausschöpfen. Es wird eine Frage kommen, warum schöpfen wir das nicht aus? Mhm. Warum fehlt es uns weiterhin an weiblichen Ingenieuren, an Frauen in Management-Level-1-Positionen, was auch immer? Da tun wir uns schwer mit, das stimmt. Und das hat jetzt verschiedenste Gründe. Da könnten wir jetzt wieder einen Podcast drüber aufnehmen. Und ich will uns da auch gar nicht ausnehmen oder uns da irgendwie rausreden. Aber es ist auch nicht so einfach, diese Dame entsprechend zu finden. Das ist, ja, du guckst mich jetzt, da rollen die Augen.
Aber ja, ist jetzt, aha.
Nee, nicht,
ich meine, das ist ja das Argument, was man immer hört.
Nicht, ja, ja? Das ist so, das Argument hört man immer. Da sicherlich das Land eine Verantwortung. Wie kann ich Frauen, Mädchen anders fördern? Mhm. Gibt es ja nun verschiedenste Beispiele aus anderen Ländern, wo es besser funktioniert. Sei es in Skandinavien, seien es die Franzosen. Bei uns scheint das nicht zu funktionieren. Aber sicherlich müssen wir uns auch parallel hinterfragen, wie können wir das schaffen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen bringen. Und wenn man sich alleine unsere Management-Meetings anguckt, dann sieht man halt, dass sie absolut männerdominiert sind. Sage ich ja gar nicht, dass wir das bisher alles gut gemacht haben, aber ist ein Punkt, an dem wir arbeiten wollen. Und nochmal, ich schiebe da die Schuld jetzt nicht nur auf Land und Staat und Bildung und dass uns nicht genug weibliche Talente zugeführt werden, das sage ich gar nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass uns Diversität und nicht nur uns im Unternehmen in jeder Hinsicht stärker macht. Und wenn ich sage Diversität, dann ist es eben nicht nur, aber auch ein höherer Frauenanteil.
Ja, da würde ich jetzt sagen, spannend, lass uns da doch eine Podcast-Episode zu machen. Jetzt haben wir schon die dritte aufgezählt.
Warum nicht?
Ja. Das dritte Thema aufgezählt.
Was waren die anderen beiden?
Ja, wenn ihr gut aufgepasst habt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da findet ihr unsere Kontaktdaten und dann schreibt uns doch mal, welches Thema davon euch interessieren würde, was wir als nächstes behandeln sollen. Ja, also Diversität macht uns stärker, sagst du, als Schlusswort zu deinem sechsten Themenfeld. Jetzt bist du ja neuer CEO von Renolith oder von der Renolith-Gruppe. Sind diese Handlungsfelder, die du jetzt genannt hast, gleichzeitig auch deine Handlungsfelder für unser Unternehmen?
Absolut. Also wettbewerbsfähiger, effizienter, agiler, innovativer, Technologie, Digitalisierung ausbauen, diverser. Also kann ich dir versichern, das sind Themenfelder, die meine Forschungskollegen und ich uns auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist de facto so. Verspreche ich dir in die Hand hinein.
Gibt es da was, an was du denkst, was du jetzt als erstes oder jetzt zeitnah angehen möchtest?
Ich meine, alle Felder beackern wir schon. Ja. Und jetzt speziell Thema Effizienz, Digitalisierung, haben wir ja verschiedenste Initiativen schon gestartet, jetzt die letzten Monate und Jahre. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt eins dieser sechs Themenfelder noch gar nicht irgendwie bearbeiten würden. Mhm. Im Gegenteil.
Ja, wenn du jetzt mal so ein Gesamtresümee ziehst oder vielleicht eher eine Zwischenbilanz, bist du optimistisch gerade für die Zukunft? Also jetzt sagen wir mal für den Wirtschaftsstandort, aber auch für die Renolith-Gruppe?
Zwischenbilanz jetzt nochmal in den ersten 8 Wochen oder überhaupt?
Ich würde sagen überhaupt.
Also optimistisch ja immer, bin ich sowieso. Deutschland, klar, muss seine Hausaufgaben machen und bezogen auf die Wirtschaft helfen auch Unternehmen agiler zu machen. Hört sich einfach an, wie macht man das? Ganz ehrlich, weniger Vorschriften, mehr Vertrauen in Unternehmen und uns auch mal machen lassen. Wir hatten jetzt ja gerade im letzten Jahr wirklich Politiker aus allen Parteien aller Couleur da. Ob es jetzt Bundestag war von der CDU oder Land, SPD, FDP, alle waren hier. Wenn man nicht allen dasselbe mitgegeben, lasst uns ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger Vorschriften, das würde uns schon helfen. Und es scheint, wenn ich das mitnehme jetzt aus Brüssel die beiden Tage oder auch das, was jetzt eine mögliche neue Regierung sich auf die Fahnen geschrieben hat, es scheint irgendwo angekommen zu sein, dass uns da die Fesseln ein wenig gelöst werden. So, das glaube ich sind äußere Rahmenbedingungen, die da geschaffen werden müssen. Und dann bezüglich Renolith, sehr optimistisch. Also wir haben ein ganz tolles Team, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber auch wir, logisch, werden hier unsere Hausaufgaben machen müssen. Und wir müssen uns in der Tat, ich wiederhole mich da, nachhaltiger und effizienter für die Zukunft aufstellen. Mhm. Weil einfacher wird es nicht. Und ich muss jetzt nicht wieder auf die ganzen geopolitischen Geschichten eingehen und das wahrscheinlich dritte Jahr in der Rezession. Aber ich bin da grundsätzlich sehr optimistisch.
Carsten, vielen Dank für deine Einsichten. Die These, dass die Industrie sich in einer Phase der Konsolidierung befindet und die sechs Handlungsfelder, die du jetzt hier anskizziert hast, die zeigen schon eindrucksvoll, wie viel Potenzial auch in dieser Herausforderung steckt. Was möchtest du zum Abschluss denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die in ihren eigenen Unternehmen vielleicht ähnliche Herausforderungen zu bewältigen haben? Hast du da ein weises Wort oder ein vielleicht auch nicht so weises Wort, einen pragmatischen Tipp?
Ein weises Wort. Vielleicht nicht nur an Unternehmer, Unternehmerinnen, Kollegen, sondern grundsätzlich. Also erstmal seid optimistisch. Lasst euch nicht von zu vielen schlechten Nachrichten runterziehen. Es gibt auch genügend gute Nachrichten, die leider nicht so kolportiert werden oder so öffentlich gemacht werden, wie sie sollten. schaut nicht nur auf kurzfristige Krisen, sondern behaltet das große Ganze, Langfristige im Auge. Und ich mag den Romantiker sein, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jeder in seinem Umfeld und seinem kleinen Bereich das Beste gibt und tut, dass wir dann auch das große Ganze insgesamt besser machen. Das wäre mein Wunsch an die alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, glaube, da gehe ich total mit.
Lasst euch nicht von den Nachrichten runterziehen.
Ja.
Schafft doch selber Gute.
Mhm. Schaut auf das Positive. Das ist da.
Absolut.
Mhm. Ja, das war ja eine passende erste Episode jetzt von Zukunft Industrie fürs neue Jahr. Vielen Dank, Carsten, dass du hier Gast warst.
Sehr gerne.
Und ich finde, wir haben einige wirklich wichtige Themen und Herausforderungen der Industrie beleuchtet und hoffen, dass ihr jetzt ein paar Denkanstöße mitnehmen konntet. Ja, was denkt ihr? Wo steht die Industrie in euren Augen und welche Handlungsfelder sind aus eurer Sicht entscheidend? Schreibt uns doch gerne wie immer eure Meinung, Vorschläge oder Kritik. Wir lesen das total gerne. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um dann auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Episode. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Ciao.